Wer die Bibel dabei hat, möge bitte Daniel 6 aufschlagen. Löwenmut und Gottvertrauen, Daniel in der Löwengrube. Drei Gedanken zu diesem wunderbaren Kapitel. Der erste, treu ohne Tadel. Der zweite, mit Löwenmut und Gottvertrauen. Und der dritte Gedanke, unser Retter und Nothelfer. Treu und ohne Tadel, das ist, was wir bei Daniel finden. Und wir lesen die Verse, es ist ja ein langes Kapitel, im Verlauf der Predigt. Jetzt hören wir zunächst auf die Verse 1 bis 4. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Wir befinden uns im Jahr 539 vor Christus. Es ist das Schicksalsjahr des Babylonischen Reiches. Es fand das berühmte Gastmahl des Belsazar statt. Wer gestern bei den Bibelarbeiten und am Freitag, Samstag bei den Bibelarbeiten dabei war, da haben wir das Buch Daniel behandelt und da haben wir gerade auch über dieses Kapitel Daniel 5 gesprochen, das ja direkt davor steht, wo es dann am Ende heißt, aber in derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. Wir denken an das Mene Mene Tekel Upharsin an der Wand des Palastes. Und damit beendet Gott die 70-jährige Exilszeit des jüdischen Volkes und er beendet die Macht des babylonischen Weltreiches und die Medo-Perser unter der Führung von dem großen Kyros, die übernehmen jetzt die Weltherrschaft der damaligen Welt. Und natürlich hatte es sich herumgesprochen, dass es eben im Königspalast der Babylonier einen Mann gab, der in den letzten Jahren offensichtlich an die Seite geschoben worden war, dass dieser Daniel, dass der auch für die Perser und für die Meder von äußerstem Interesse ist, denn der hatte Ahnung, der wusste, wie man so ein gewaltiges Reich führt, der kannte die entscheidenden Leute und er hatte den Vorteil, dass er Jude war und damit kein Babylonier. Wusste aber alles aus dem babylonischen Machtapparat, war also die Idealperson für diesen Spitzenposten in dem neu errichteten Medo-Persischen Reich, jetzt gerade im Bereich dann der Babylonier. Darius muss also das ganze Reich neu organisieren. Es werden 120 Statthalter über 120 Satrapien, also das waren Satrapen, das war der Name für diese Statthalter, und Satrapien, das waren die Verwaltungsbezirke, und die wiederum haben drei Minister über sich, denen dann die 120 sozusagen berichten müssen und dann diese drei wiederum an den König. Also ein gut organisiertes, gewaltiges Weltreich, es geht auch gar nicht anders. Und die wussten schon genau, wie man das macht und die wussten, wer die richtigen Leute dafür sind. Und Daniel, der fällt denen sofort ins Auge und bekommt also einen dieser drei Ministerposten und soll, weil der Darius einfach merkt, dieser Daniel hat es wirklich drauf, der rückt nochmal, soll nochmal eine Position höher rücken und würde dann eben als zweiter Mann des Reiches dastehen. Das Wirtschaftsmagazin Forbes stellt jedes Jahr Listen auf. Da werden dann die reichsten Leute benannt oder die mächtigsten Frauen. Da war lange Zeit die Frau Merkel obendran. Jetzt im Moment der Reichste ist... Nein, Elon Musk. hat im Moment die Spitzenposition, aber Trump ist da auch oben auf der Liste. Und wenn das Forbes-Magazin im Jahr 539 vor Christus so eine Liste gemacht hätte, dann wäre der Daniel ganz, ganz, ganz oben an der führenden Position gewesen. Er hatte eine außerordentliche Begabung. Wir hören das in Vers 4. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Der Heilige Geist, ein überragender Geist. Was sind wir beschenkt, wenn wir Gottes Kinder sind? Dann haben wir einen überragenden Geist in uns. Wir müssen keine Daniels sein, mit all den Gaben und Fähigkeiten. Aber wenn der Heilige Geist in uns ist, durch Jesus Christus, dann ist ein überragender Geist in uns. Ist das nicht ein wunderbares Geschenk? Und Daniel 1, Vers 20, also schon Nebukadnezar ganz am Anfang, als Daniel aus Jerusalem verschleppt wurde, im Jahr 605 vor Christus, da muss Nebukadnezar zugeben, dieser Mann und seine drei Freunde, die haben es wirklich in sich. Und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Also Gott hatte diesen Daniel in besonderer Weise ausgerüstet mit Fähigkeiten, mit Organisationstalent, mit der Fähigkeit, Dinge aufzunehmen, zu begreifen, wiederzugeben. Er muss Verhandlungsgeschick, Organisationstalent, wahrscheinlich multilingual mit mehreren Sprachen, einer ganzen Reihe von Sprachen, die er sprechen konnte. Und eben ideal für eine Führungs- und Spitzenposition in einem Weltreich. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Ja, und jetzt ist das ja so mit den Gaben, ja? Also wenn ich andere Leute am Klavier spielen höre oder andere Instrumente spielen sehen, dann denke ich, oh, das wäre doch schön, wenn ich das auch hätte. Man vergleicht sich ja sofort. Oder man kann sich doch einfach freuen und sagen, es ist doch wunderbar, wie der begabt ist. Und dass Gott ihn so reich mit Gaben ausgestattet hat. Das ist ja interessant, was für Entscheidungen so im Herzen fallen, in die eine oder andere Richtung. Und die Leute, von denen Daniel umgeben ist, bei denen fällt die Entscheidung leider in die falsche Richtung. Sie beneiden ihn. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Der pure Neid der Gegner führt sie zu einer Verschwörung zusammen, um den Daniel zu Fall zu bringen. Da muss doch irgendetwas sein, damit wir diesen Kerl wieder loswerden. Ja, das 9. und 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten, Weib und Hab und Gut und alles, was er hat, das erinnert uns daran, dass das ja auch in unseren Herzen steckt. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der mir ganz offen sagte, der wirtschaftliche Erfolg seiner Konkurrenten frisst in seinem Herzen, macht ihm zu schaffen. Und ich habe früher meinen eigenen Bruder, meinen älteren Bruder, den habe ich immer wahnsinnig beneidet, weil der so wunderbar Geschichten erzählen konnte. Wir waren 6 Kinder zu Hause und wir saßen um den Tisch und mein Bruder hat immer locker flockig irgendwelche Geschichten erzählt und ich saß immer still dabei und hatte nicht viel zu erzählen, so blass und farblos. Und dann kommt dann so der Neid hoch. Warum hat der immer die tollen Geschichten? Warum hören dem immer alle zu? Also schrecklich. Und damals hatte ich auch kein Gegenmittel. Ich wusste nicht, wie man damit umgeht. Und dann wird es immer größer und nimmt dann immer mehr Raum. Das ist ganz fürchterlich. Der Neid ist was Schlimmes. Heute Nachdem ich Jesus Christus kennengelernt habe, habe ich auch die Arznei gegen den Neid kennengelernt. Galater 5, 19, da wird einem einfach mal gesagt, das kommt alles aus deinem Fleisch. Es kommt aus deinem bösen Fleisch. Ach so, sowas gibt's in mir. Wusste ich ja noch gar nicht. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches. Neid steht da gleich vorne an. Neid! Saufen, fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Man muss das ja nicht immer sehen, das, was man tut und was von Gottes Reich trennt. Der Neid, der im Herzen steckt, der gehört dazu. Und dann heißt es aber weiter, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wie gut haben wir es. Wir dürfen den Neid in unserem Herzen einfach zum Kreuz bringen, einfach zu Jesus bringen. Und Jesus stirbt am Kreuz. Und das, was ich Jesus bringe, das stirbt mit Jesus am Kreuz. Ich bringe ihm meinen Neid. Und dann darf ich wissen, in Jesus ist das durchgekreuzt und hat keine Macht mehr über mich. Und dann kann mein Herz sich verändern und dann kommen die Früchte des Geistes in mir hervor und dann kann ich mich freuen an dem, was mein Bruder hat. Geht mir übrigens so, wenn heute mein Bruder zu Besuch kommt und er hat wieder viel zu erzählen, freue ich mich. Ja, gibt immer was zu lachen. Also da hat sich was in mir verändert. Ja. Das macht der Herr Jesus. In dem Lied Die güldene Sonne heißt es, lass mich mit Freuden, ohn alles Neiden, sehen den Segen, den du wirst legen in meines Bruders und Nächsten Haus. Geiziges Brennen, unchristliches Rennen, nach Gut mit Sünde, das tilge geschwinde von meinem Herzen und wirf es hinaus. Also wenn in nächster Zeit mal wieder bei dir der Neid hochkommt, dann weißt du, was du zu tun hast. Komm zu Jesus, wirf es hinaus. Es hat da keinen Platz. Und mit all den anderen Dingen, die da aus dem Fleische kommen, machst du es genauso. Diese Fürsten und Statthalter, die den Daniel da umgaben, die hatten diese Fähigkeit und Gabe nicht. Sie hatten den Heiligen Geist nicht. Und sie suchen jetzt danach, etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Ja, die tun sich zusammen und wollen etwas finden. Das ist auch interessant, das passiert ja heute genauso. Man muss mal gucken, wie oft es diese Versuche gibt, bestimmte Politiker zu stürzen, indem man in ihren Doktorarbeiten nach Plagiaten forscht. Manches Mal tut man das zu Recht, weil die dann wirklich einfach nur abgeschrieben haben und die Doktorarbeit eingereicht haben. Dann haben sie einen schönen Doktortitel und steigen so auf. Aber bei anderen versucht man das auch und bohrt herum und so weiter. Und dann kommt eine Universität und sagt, nein, diese Doktorarbeit mit Summa Cum Laude ist rechtmäßig erworben, ihr könnt suchen, was ihr wollt, aber bei dieser Doktorarbeit findet man nichts. Ist jetzt gerade Anfang des Jahres bei einer Politikerin so geschehen. Aber noch etwas viel Spannenderes, was wir hier finden, ist, dass Daniel, und das findet man bei den anderen Propheten auch, dass sie als Propheten Christus darstellen in ihrem Dienst. Und gerade bei Daniel wird das deutlich, dass er so ein Prophet auf Christus hin ist. Nicht nur in dem, was er sieht und verkündigt und aufschreibt. Gestern haben wir Daniel 9 uns angeschaut oder auch Daniel 7, wo der Menschensohn schon so vor Augen steht, wo ganz klar ist, das kann nur Jesus sein, von dem Daniel hier spricht und schreibt, aber auch das, was Daniel selbst erlebt, weist uns auf Christus hin. Daniel wird zum Ziel einer vom Neid erfüllten Anklage und sie versuchen etwas zu finden, aber sie finden nichts. Und als Jesus vor Pilatus steht, da weiß Pilatus genau, dieser Mann steht hier nur aufgrund des Neides seiner Ankläger. Lukas 15, Vers 10. Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Entschuldigung, Markus 15, Vers 10. Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. So wie Daniel aus Neid überantwortet wird. Bei Jesus fand man keinen Grund zur Anklage, keine Schuld, keine Sünde, man fand nichts. Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten, und obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch nichts. Also Daniel weist auf Christus hin. Wir werden später noch mehr davon sehen. Und das Zweite, was wir hier finden, ist, dass man eben bei Daniel nichts finden konnte. Keinen Grund zur Anklage, kein Vergehen, denn er war treu. Keine Steuerhinterziehung, keine Korruption, keine bösen Intrigen, nichts, was irgendwie darauf hindeutete, dass dieser Jude vielleicht dem Persischen Reich schaden wollte. Er war treu. Im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden heißt es, sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Und jetzt kann man jetzt wieder diesen Vergleich anstellen und sagen, wenn ich doch so wäre wie Daniel, dann könnte ich mich mit all diesen Gaben so richtig für Gottes Sache einsetzen. Aber so schaut der Herr nicht auf dich, sondern er hat dir deine Gaben gegeben. Das mag viel weniger sein als das, was Daniel hatte, so menschlich gesprochen. Aber die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die sollst du in Treue einsetzen für ihn. Und das ist das, was der Herr von uns sucht. Er möchte, dass wir treu sind. Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Sei über dem wenigen, was du hast, sei darin treu. Gucke nicht auf das, was die anderen haben, was die alles machen, sondern schau auf das, was dir an Gaben und Aufgaben gegeben ist, und darin sei treu. Treu in der Arbeit, die dir aufgetragen ist. Treu in den Beziehungen, in denen du stehst. Treu in der Ehe, falls du verheiratet bist. Sei treu in dem Land, in dem du lebst. Denk an Römer 13, das Anerkennen der staatlichen Ordnungen, Steuern, Zahlen und so weiter, dass man nichts an uns findet, was gegen das Land gerichtet ist. Treu aber vor allem gegenüber den Geboten Gottes. Das ist der wesentliche Punkt. Daniel nahm sich vor in seinem Herzen, dass er sich nicht unrein machen wollte an den Speisen des Königs von Babylon. Daniel 1, Vers 8. Er hatte sein Herz fest im Wort Gottes gegründet und da wollte er treu sein. Lasst auch uns Leute sein, die hier verwurzelt sind und diesem Wort gegenüber als der allerhöchsten Autorität und Instanz treu befunden werden. Herr, mach du uns zu treuen Knechten. Lass uns über dem Wenigen, das uns anvertraut ist, treu sein. Lass uns so gefunden werden, wenn du einst kommst. Das Zweite, wir wollen von Daniel lernen, wie er mit Löwenmut und Gottvertrauen gelebt hat. Die Männer sagen, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Das ist der einzige Punkt, den sie in seinem Leben herausfinden, wo man ihn zu Fall bringen kann. Er liebt und verehrt den lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der einzige Grund zur Anklage. Ein Freund von mir hat mal gesagt über Loriot, das ist der einzige Mensch, den er kennt, bei dem alle Menschen in Deutschland von 8 bis 88 bei der Nennung seines Namens leuchtende Augen bekommen. Das hat er bei Loriot gesagt. Habe ich mir irgendwie gemerkt. Fand ich nett. Aber das ist nicht das Entscheidende. Aber ist bei Loriot ja wirklich so, ne? Da fällt einem nichts anderes ein, da fangen die Augen an zu leuchten, fällt einem irgendwas Lustiges ein. Aber das ist nicht der Punkt. Bei Daniel findet man nichts anderes, als dass er den lebendigen Gott verehrt hat und geliebt hat und ihm treu war. Und jetzt will ich uns fragen, was findet man bei dir? Was bleibt von dir, wenn man über dich nachdenkt und wenn man über dich mal so eine kleine Untersuchung machen würde? Mal so ein bisschen nachforschen würde, wie lebst du denn, was tust du denn, was treibt dich denn so an und für oder gegen was bist du? Was würde man bei dir finden? Was würde man bei mir finden? Vor einigen Tagen stand ich in Berlin-Dahlem am Grab der Witwe des Widerstandskämpfers Hans Bernd von Heften. Was bleibt von einem solchen Mann und seiner Frau? Abgesehen von einem Stein. Auf dem Grabstein steht, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und manchmal ist es ja erstaunlich und ich glaube ja nicht an Zufälle. Auf jeden Fall haben wir dann wenige Tage später mit unserer Tochter telefoniert. Die war in Nordrhein-Westfalen auf einer Jugendfreizeit und berichtete, dass unter anderem einer der Leiter einen Abschiedsbrief von diesem Hans Bernd von Heften kurz vor seiner Hinrichtung an seine Frau Barbara geschrieben hatte. Und ich konnte es gar nicht fassen. Ja. Ich stand in Berlin-Dahlem an dem Grab. Das war auch eine Zufallsbegegnung, dieses Grab. Und ich stehe davor. Ich wusste nicht, dass sich das dort befindet. Und dann sagt mir meine Tochter, ja, und dann hat der auf der Jugendfreizeit von diesem Mann vorgelesen. Und dann habe ich mir den Abschiedsbrief selber auch herausgeholt und habe dann unter anderem gelesen, wie er schreibt an seine Frau und die Kinder, die er hinterließ. Also er ist wegen des 20. Juli hingerichtet worden. Er schreibt, ich bin gewiss, sei du es auch, dass wir beide mit allen unseren Lieben wieder vereinigt werden in Gottes unaussprechlichem Frieden, der vollkommensten Ruhe und zugleich seligsten Bewegung im göttlichen Dienst. In der Anbetung und unmittelbaren Erfahrung göttlicher Liebe, in der wunderbaren Geborgenheit, in des Heilands Gnade und Güte, in der erlösten Seligkeit der Gotteskindschaft. Das also bleibt von solch einem Mann. Und man liest es heute auf einer Jugendfreizeit als Vorbild für die Jugend, dass sie sich daran orientieren. Hier hat einer sein Leben an Christus gehängt. Und da können die Henker kommen und das Leben in den Tod bringen. Aber er wird auferstehen zur ewigen Herrlichkeit. Das bleibt. Weltliche Gerichte können den Tod bringen. Aber wer sich an des Heilands Gnade festhält, wird auferstehen zum ewigen Leben. Das ist die Osterbotschaft. Und das ist auch hier die Danielbotschaft. Was bleibt von uns? Belsazar, Kapitel vorher, wurde zu leicht befunden. Und wir haben gestern gesagt, wie ist das mit unserer Lebenswaage? Wenn Christus mit in der Waagschale ist, dann bringst du das Gewicht, was du bringen musst, um bestehen zu können in dem Gericht, das kommt. Christus ist der, den du brauchst. Damit alle Anklagepunkte, die man gegen dich vorbringen könnten, dass die entfallen, weil er, Jesus, den Schuldbrief auch über deinem Leben getilgt hat, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Ja, weil wir Jesus haben, weil wir Jesus in der Waagschale haben, deshalb wird man am Ende bei uns nichts anderes finden als Freispruch und angenommen in Gottes Herrlichkeit. Welch ein niederträchtiger Plan zur Beseitigung Daniels. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte, die Befehlshaber, alle gedacht, Lüge. Daniel hat man nicht gefragt. Es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Dem König allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Das heißt, hier wird ein Gesetz beschlossen, nur mit dem einen Ziel, Daniel in den Tod zu bringen. Ein Lex Daniel, ein Gesetz, das nur für Daniel zugeschnitten ist, um ihn zu beseitigen. Auch heute gibt es diese Tendenz, dass Gesetze letztlich das Ziel haben, die Treuen zu Fall zu bringen. Ich glaube, dass das Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt im April durch den Bundestag gegangen ist, ein solches Gesetz ist. Da geht es am Ende nicht darum, dass man sein Geschlecht wechseln kann. Das kann man ja gar nicht. Sondern es geht darum, ob die Treuen für treu befunden werden. Ob die, die die Wahrheit lieben und kennen, auch bei der Wahrheit bleiben. Dieses Gesetz hat das Ziel, andere zu Fall zu bringen. Und das wird geschehen. Möge der Herr uns auch da treu finden. Daniel wenigstens wurde treu befunden. Er war kein Fähnchen im Wind, das sich mal so oder so in die eine oder andere Richtung drehen lässt, sondern er blieb fest. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Daniel ist kompromisslos. Was macht er, als er erfährt, dass ein solches Gebot ergangen ist? Er macht das, was er immer tut. Sein Haus hat offene Fenster in Richtung Jerusalem. Damit beruft er sich auf die Verheißungen Gottes aus 1. Könige 8, wo ganz klar ist, wenn ihr im Ausland seid, verschleppt und unter der Hand der Feinde, dann betet in Richtung Jerusalem. Das macht Daniel hier. Und das macht er dreimal am Tag. Und jeder kann es sehen. Daniel, kein Freund von faulen Kompromissen. Er hätte doch auch das Fenster schließen können. Macht er nicht, hat er nie gemacht. Macht er auch jetzt nicht. Von Daniel können wir lernen. In Blick auf die Regelmäßigkeit und Häufigkeit des Betens, dreimal am Tag. 1. Thessalonicher 5, Vers 16, betet ohne Unterlass. Seid treu darin. Bleibt dran im Gebet. Täglich, einmal, zweimal, dreimal, viermal, bei Daniel dreimal am Tag. Und nach dem Amen bete weiter. Und zweitens, in Blick auf die Inhalte des Gebetes, Lob, Dank und Bitte. Und drittens, in Blick auf die Kompromisslosigkeit und Unabhängigkeit von Umständen, Anfeindungen oder Gesetzen. Wie peinlich, dass man überhaupt einen Gedanken daran verschwendet, soll ich jetzt im Restaurant beten? Unter dem Motto, was denken die am Nachbartisch? Nein, dann erst recht. Sie sollen sehen, dass es noch Menschen gibt, die glauben, dass es einen Gott im Himmel gibt, dem ich die Gaben auf dem Teller zu verdanken habe. Wenn wir das nicht tun, wer tut es denn sonst? Und wenn wir an die Corona-Zeit denken, wie schnell haben wir uns die Gottesdienste verbieten lassen? Das ging so schnell. Ein Gebot wird erlassen, ja, dann feiern wir eben keinen Gottesdienst. Dann machen wir das halt anders. Wie schnell haben wir es uns verbieten lassen, die Lieder nicht mehr zu singen, die wir doch singen sollen? Das ist ja eine Anweisung Gottes. Da habe ich mich schon gefragt, wie schnell haben wir uns da verbiegen lassen? Ich glaube, Daniel hätte das nicht gemacht. Der hätte die Fenster und die Türen aufgemacht und hätte gesungen und gebetet und Gottesdienst gefeiert, wie immer. Darüber können wir mal nachdenken. Mir macht es auf jeden Fall Gedanken. Bei Daniel sehe ich etwas anderes. Weiter geht's ab Vers 13. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr. Und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Ja, das ist schon beeindruckend, wie der Darius hier alles dafür tut, um den Daniel doch zu retten. Und doch ist er durch seine eigenen Gesetze, die er erlassen hat und das System, in dem er lebt, gebunden. Und er muss Daniel, obwohl er es nicht will, dem Tode übergeben. Und dann geht es weiter. Und früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme, und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du ohne Unterlass dientest, auch erretten können vor den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Gott ist unser Retter und Nothelfer. Daniel vertraute dem Herrn. Das ist hier der entscheidende Punkt. Mit Gottvertrauen ging er auch durch diese notvolle Situation hindurch. Und Gott bewahrt ja nicht immer auf diese spektakuläre Weise, wie Daniel es erlebt hat. Aber eines ist gewiss, wenn wir Jesus treu nachfolgen, dann kann es auch für uns bedeuten, dass wir in solche Situationen kommen. Matthäus 5, 11 und 12. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, Jubilate! Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, wie Daniel, die vor euch gewesen sind. Daniel ist ein Prophet auf Christus hin. Er wurde als unschuldig befunden. Unschuldig zum Tode verurteilt. Daniel 6, 17, sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Markus 15, Vers 20, und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Er wird in ein Grab gelegt, sozusagen. Eine Löwengrube, nichts anderes als ein Grab. Stein davor versiegelt. Sie brachten einen Stein, den legten sie auf die Öffnung der Grube. Den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Da kommt keiner lebend wieder heraus. Matthäus 27, sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Zwei versiegelte Steine. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Daniel 6, 20, Lukas 24, aber am ersten Tag der Woche, sehr früh am Morgen, kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und wieder Daniel, da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus, aus der Todesgrube heraus. Und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und Lukas 24, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, Jesus lebt, er ist herausgekommen aus dem Grab, so wie Daniel aus der Löwengrube, Jubilate, jubelt. Ihr Lieben, geht aus diesem Gottesdienst jubelnd in eine neue Woche. Weil Jesus lebt, das ist das Beste, was geschehen ist in der Weltgeschichte, dass er auferstanden ist, dass er lebt. Da können wir doch nur mit Freuden nach Hause gehen und in die Woche gehen und in die Zeit gehen, die vor uns liegt. Wir haben eine gute Nachricht im Herzen. Und diese Nachricht muss verkündigt werden. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Darius ergibt einen Missionsbefehl. Das müssen doch alle wissen, dass es diesen Gott gibt. Einen lebendigen Gott, nicht so wie die toten Götter Persiens und Mediens und Babylons, sondern ein Retter und Nothelfer. Und dann das Evangelium, Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Brüder und Schwestern, geht jubelnd nach Hause. Geht jubelnd aus diesem Gottesdienst, weil Jesus lebt, weil er aus dem Grab herausgekommen ist, weil er den Tod besiegt hat. Geht jubelnd in die Woche und nehmt diese gute Nachricht mit für die anderen, die da draußen sind. Und sagt es ihnen, dass die Schuld bezahlt ist und dass der Herr Jesus auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Sagt es ihnen. Seid treu in dem, was euch aufgetragen ist. So wie Daniel. Amen.